Die Bedeutung von Geschlecht für die Arbeit in der Schule wird seit einigen Jahren auch von denen nicht mehr bestritten, die bislang meinten, es gebe keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, zumindest sie würden keine machen. Spätestens seit den in PISA 2000 ermittelten deutlich schlechteren Mittelwert in den Lesekompetenzen von Jungen wird zunehmend deren Benachteiligung beklagt und gefordert, auf ihre Bedürfnisse stärker abzuachten. Unterstellt wird nun in Fortsetzung und Umkehr der Debatten um die Benachteiligung von Mädchen und die Rede von deren spezifischen Zugängen, denen Rechnung zu tragen wäre, dass Jungen natürlich ein größeres Bewegungsbedürfnis hätten, weniger stillsitzen könnten und nur motiviert werden könnten, wenn ihre Lektüren genügend Action erlauben. Vor allem in den Medien, aber durchaus auch in Fachbeiträgen, wird das schlechtere Abschneiden von Jungen im Bildungssystem der Feminisierung der Schule angelastet. Zwei Lösungen werden in diesem Zusammenhang schnell aus der Tasche gezogen, nämlich erneute Geschlechtertrennung einerseits und mehr männliche Lehrkräfte andererseits. Von geschlechtsgetrennten Angeboten verspricht man sich Vorteile vor allem für die Mädchen, mittlerweile aber auch für die Jungen. Dabei werden, kreuzschnittartig gesprochen, folgende Annahmen unterstellt. Die Jungen verhielten sich dominant und störten dadurch den Unterricht häufiger. Sie nehmen Mädchen explizit Raum und Möglichkeiten zum Lernen und deshalb profitierten vor allem die Mädchen, wenn sie getrennt von Jungen lernen können. Jungen ständen unter ständiger Bewährung, cool sein zu müssen, sodass sie sich insbesondere in Anwesenheit von Mädchen stereotyp, und das meint er negativ, verhielten. Und deshalb sei es auch für Jungen günstiger, wenn sie ohne Mädchen lernen können. Lehrkräfte hätten nur bedingt Einfluss auf diese Prozesse, beziehungsweise es kostet derart viel Kraft, in kollektiven Klassen Disziplin aufrechtzuerhalten, dass vor allem die Arbeit in den Mädchengruppen einer Oase der Ruhe entspräche, was allerdings die Motivation für die Übernahme von jungen Gruppen nicht gerade stärkt. Hinsichtlich der Forderung nach mehr Männern wird unterstellt, dass es Lehrerinnen nicht gelänge, sich auf die Art und Weise von Jungen genügend einzulassen, ihnen beziehungsweise ihre Forderungen an ein angemessenes Verhalten, denen von Mädchen wesentlich gemäßer wäre. Beide Strategien rekurrieren auf natürliche Differenzen zwischen den Geschlechtern. Die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Differenz führt zwangsläufig zur Dramatisierung, das heißt zur Hervorhebung von Geschlecht. Im Bereich von Schule geschah dies zum Beispiel institutionell durch den geschlechtsgetrennten Unterricht, individuell dadurch, dass eine Lehrkraft bestimmte Aussagen Geschlechtsgruppen gebunden trifft, so ich möchte jetzt mal die Mädchen hören, oder aber durch Maßnahmen, die zum Beispiel das abwechselnde Aufrufen von Mädchen und Jungen betrafen. Maßnahmen zur Jungen- und Mädchenförderung dramatisieren, weil sie die Begründung aus dem Bezug auf Geschlecht beziehen. Das kann sinnvoll sein, wenn es darum geht, Einengungen gezielt anzusprechen. Warum traue ich mich etwas nicht, wenn Mädchen oder Jungen dabei sind? Oder durch handelnde Erprobungen Kompetenzerweiterungen zu erfahren. Ich traue mich, eine sportliche Übung zu versuchen, weil ich mich unter Gleichgeschlechtlichen sicherer fühle. Unterstellt ist allerdings hierbei immer, dass Gleichgeschlechtlichkeit größere Gleichheit und damit Offenheit bedeutet. Der heimliche Lehrplan vermittelt zugleich die oppositionelle Bestimmung von Geschlecht. Weibliches kann nicht gleich Männlichen sein und umgekehrt. Häufig wird zudem eine Opfer-Täter-Rolle festgeschrieben, da den Jungen negative Charakterisierungen zugeschrieben werden, an die sie verändern sollen, also wie schon gesagt, diesen Abbau von Dominanz, während die Mädchen positiv durch Stärkung ihres Selbstbewusstseins gefördert werden sollen. Gegen diese Annahmen will ich im Folgenden zeigen, wie in den schulischen Interaktionen das geschlechtsadäquate Verhalten, also jenes, das unseren Vorstellungen von normaler Zweigeschlechtlichkeit entspricht, reproduziert wird und wie daran alle Beteiligten mitwirken. Das will ich in drei Punkten tun, nämlich zunächst einmal fragen, was ist überhaupt Geschlecht? in einem zweiten Schritt an verschiedenen Forschungsergebnissen den Beitrag von Lehrkräften an der sozialen Konstruktion von Geschlecht in der Schule aufzeigen, einmal an einem australischen Projekt, das sich mit geschlechtsgetrenntem Unterricht befasst hat, dann an der allgemeinen Form, wie die Organisation von Schule zur Reproduktion von Geschlechtervorstellungen beiträgt und dann an zwei Fallbeispielen aus dem Projekt, was gerade schon genannt wurde, Chancen und Blockaden einer geschlechtergerechten Schule. Und der dritte Punkt geht dann um die Frage, wie kann es gelingen, Gender-Sensibilität zu entwickeln. Zunächst geht es also darum, sich zu vergewissern, was Geschlecht eigentlich ist. Die meisten Menschen finden es selbstverständlich, dass es nur zwei Sorten Menschen gibt, weibliche und männliche, und es fällt uns normalerweise auch nicht schwer, Zuordnungen zu treffen. Und zu dieser Frage der Zuordnungen, dazu würde ich jetzt gerne an ein paar wenigen Beispielen aus eben diesem Forschungsprojekt, das in einem österreichischen Gymnasium durchgeführt wurde, mit Ihnen etwas erproben. Und zwar die Besonderheit in diesem Gymnasium war, dass auf den Schultischen Papier auslag, was die Kinder beschreiben, bekritzeln, bemalen, was auch immer durften. Und was den Vorteil natürlich hatte, dass dieses nicht auf den Tischplatten geschah, sondern man nach einem halben Jahr neues Papier draufkleben konnte. Und wir haben Fotos gemacht von diesen und ich würde Sie jetzt einfach ganz gerne mal fragen, meinen Sie, dass dieses ein Sitzplatz von einem Jungen oder einem Mädchen ist und warum, was bringt Sie zu Ihre Einschätzung?
Ja, ein Mädchen.
Warum würden Sie das für einen Mädchensitzplatz halten?
Zeichnerin ist um Harmonie bemüht.
Ja. Andere Vermutungen? Also, Sie haben auf jeden Fall recht mit der Tatsache, dass es ein Mädchen ist. Es war Lenas Sitzplatz. Wie ist es hiermit? Trauen Sie sich eine Einschätzung abzugeben? Sie sehen daran schon, wir haben bestimmte Vermutungen, warum, wenn wir Begründung angeben sollen, warum die jeweilige Gestaltung von einem Jungen, von einem Mädchen ist. Und das ist, denke ich, auch so ein schöner Hintergrund der Frage, was ist eigentlich Geschlecht? Weil die Zuordnung zu einem Geschlecht wird natürlich normalerweise festgemacht an den primären Geschlechtsmerkmalen. Die sind aber im Alltag gar nicht ohne weiteres sichtbar. Und deswegen werden eine Vielzahl von Erkennungsmerkmalen herangezogen, nämlich Frauen zunächst mal auf der Ebene der Erscheinungen hätten feinere Züge, eine schmalere Taille, breitere Hüften, keine Haare im Gesicht oder sie seien eben auch auf der Verhaltensebene einfühlsamer, sie würden Kinder kriegen, sie seien technisch unbegabter und so weiter. Und für Männer wird in der Regel jeweils das Gegenteil ins Feld geführt und mit solchen Annahmen haben wir auch durchaus wesentliche Kriterien der Bestimmung von Geschlecht zusammen, die unser alltägliches Handeln orientieren, die aber wissenschaftlich keineswegs unbedingt haltbar sind. Für die biologischen Merkmale, die als Sex gelten, gibt es nämlich mehrere Bestimmungsmöglichkeiten des Geschlechts. Chromosomen, innere, äußere Geschlechtsmerkmale, Morphologie oder Hormone. Und während die ersten beiden Formen jeweils zwei Unterscheidungen zur Grundlage haben, also bei den Chromosomen XX und Y, und bei den äußeren Geschlechtsmerkmalen waren Vagina oder Penis, gibt es dennoch weitere Varianten. Und noch komplexer ist es, wenn man die Hormone heranzieht, aber auch bei der Morphologie ließen sich weit mehr als zwei Gruppen unterscheiden. Die Kinderfrage trennt längst nicht zwischen zeugungsfähigen und gebärfähigen Menschen. In beiden Fällen gibt es unfähige, die dennoch kein drittes oder viertes Geschlecht ausmachen. Und diese Erkenntnis führt dann zu dem, was mit Gender bezeichnet wird, kulturelle oder gesellschaftliche Ausprägung der Geschlechtszugehörigkeit. Sie betreffen das Spektrum des für Mädchen oder Frauen bzw. Jungen oder Männer Erlaubten. Im Allgemeinen wird die Entwicklung von Gender der geschlechtsspezifischen Sozialisation zugerechnet, also als Ergebnis von Erziehung und Anpassung betrachtet. Heutzutage bemühen sich aber viele Eltern um eine neutrale oder eine gleiche Erziehung. Und verhalten sich die Kinder dann trotzdem geschlechtstypisch, dient das in der Regel als Beweis, dass doch die biologische Bestimmung ausschlaggebend sei. Nature or Nurture, Natur oder Kultur, kennzeichnet die Debatte um die Ursachen der Geschlechterdifferenzen. Die Unterscheidung von Sex und Gender diente ursprünglich den Emanzipationsbestrebungen von Frauen. Gender galt als veränderbar, vor allem durch die Erziehung. Das Problem der Unterscheidung ist allerdings, dass für Sex wie für Gender jeweils nur zwei Ausprägungen vorgesehen sind. Und damit kann sich, wie nach dieser erfolglosen neutralen Erziehung, die biologische Bestimmung immer wieder als die eigentliche durchsetzen. Prüft man die Annahmen, Mädchen seien ruhiger, empathischer, sprachlich begabter, weniger aggressiv und so weiter empirisch, so wird man für einige dieser Merkmale keine, für andere statistisch signifikante Differenzen finden. Dabei handelt es sich aber immer nur um Mittelwertsunterschiede, während die Verteilungen deutliche Überlappungen zeigen. Das heißt, es gibt Mädchen oder Frauen, die männlicher als der Mittelwert der männlichen Probanden und jungen Männer, die weiblicher als der Mittelwert der Probandinnen sind. Dennoch haben wir in der Regel keine Schwierigkeiten, die Personen dem richtigen Geschlecht zuzuordnen. Frage ist, wieso können wir das? Die bei der Geburt vorgenommene Zuordnung zum weiblichen oder männlichen Geschlecht reicht nicht für die Sichtbarmachung von Geschlecht. Die Art und Weise, wie Kinder gekleidet werden und welches Spielzeug sie erhalten, ist trotz vieler Überschneidungen nach wie vor nicht geschlechtsneutral. Kleidung und Spielzeug sind weitgehend für Mädchen und für Jungen sortiert. Niemand hindert einen zwar daran, einen Jungen zum Beispiel rosa zu kleiden, aber man muss dann in Kauf nehmen, dass er für ein Mädchen gehalten wird. Vorschriften darüber, was akzeptabel für das jeweilige Geschlecht ist, sind weder starr und eindeutig, noch universell und historisch unveränderlich. Sie bieten vielmehr einen mehr oder weniger großen Spielraum für individuelles Verhalten. Nichtsdestotrotz haben sie Orientierungsfunktion und Kinder lernen an ihnen, wie sie sich als richtiges Mädchen oder richtiger Junge zu verhalten haben. Und dieses Wissen ist die Basis des lebenslangen Doing Gender, der beständigen Inszenierung, des dem zugewiesenen Geschlecht angemessenen Verhaltens, immer mit der Freiheit dagegen zu verstoßen. Weil wir nur zwei Geschlechter kennen, wie die meisten, aber nicht alle Gesellschaften, wird die Orientierungsfunktion wesentlich dadurch erleichtert, dass die jeweiligen Merkmalsausprägungen oppositionell gefasst werden. Da Verhalten und Einstellungen vergeschlechtlich sind, führt diese Geschlechtszuordnung zu Einschränkungen, weil die Einzelnen immer wieder die Differenz herstellen müssen. Pädagogisch wäre es folglich wichtig, dieser Vergeschlechtlichung entgegenzuwirken, indem Geschlecht hier nicht als Orientierung benutzt wird, sondern das Individuum mit seinen vielfältigen Zugehörigkeiten in den Blick kommt. Stattdessen finden wir jedoch weit häufiger Verhaltensweisen, die zur Herstellung der Differenz beitragen. Das ist das, was ich gerne anhand von verschiedenen empirischen Beispielen aufzeigen möchte, nämlich wie insbesondere Lehrkräfte an der Aufrechterhaltung von Geschlechterstereotypen Verhaltensweisen beteiligt sind. Eine australische Studie kann hierfür als allgemeiner Aufhänger dienen. Ein australisches Single-Sex Education Pilot Project, in dem 8. bis 10. Klassen sowohl mono- wie kommunikativ unterrichtet wurden, ermöglichte den beteiligten Lehrkräften, ihr eigenes Verhalten in kommunikativen Klassen besser einzuschätzen. Die normalen Strategien zur Bewältigung des Schulalltags waren mit unterschiedlichen Verhaltensweisen gegenüber Mädchen und Jungen verbunden. Die Lehrkräfte nutzten nämlich die Anwesenheit und den Einfluss von Mädchen, um das Verhalten der Jungen zu regulieren. Sie kennen aus den alten Debatten ja immer zum Beispiel die Regel, ein Mädchen zwischen zwei Jungs zu setzen, wenn man die ruhig stellen möchte. Die Lehrkräfte übersahen die geringen kommunikativen Fähigkeiten von Jungen und taten wenig, diese durch kooperative Gruppenarbeiten oder andere Strategien zu fördern. Sie vermieden Situationen, die verdeutlichten, dass Jungen nicht sehr viele schriftliche Arbeiten erledigten. Sie waren auch nicht in der Lage, Mädchen Gelegenheiten zum Eingehen von Risiken zu geben oder ihnen offenere Problemlösungen zu ermöglichen. Sie wussten im tiefsten Inneren, dass es die Mädchen sein würden, die ihrer Aufforderung, etwas zu Hause als Hausaufgabe zu beenden, nachkommen würden. Die positive Einschätzung monoedukativer Mädchenklassen ergab sich aus der Tatsache, dass die Mädchenklassen leichter zu managen waren als die koedukativen oder die jungen Klassen Und dies erbrachte für die Lehrkräfte genügend Zeit und Raum für andere, vor allem für kooperative Problemlösegruppen und für experimentelle Erarbeitungen. Wenn es gelang, das Managementproblem in den jungen Klassen vorab zu lösen, war auch dort effektives Arbeiten möglich und man darf vermuten, dass es für die koedukativen Klassen ähnlich gilt. Damit verdeutlicht diese Studie, dass Lehrkräfte nicht nur Einfluss auf das Verhalten von Mädchen und Jungen haben, sondern selbst aktiver Part in den Interaktionsprozessen sind, mit denen die Bedeutung von Geschlecht und die Füllung von Geschlechtervorstellungen produziert und reproduziert werden. Damit aber sind sie beteiligt am Gelingen oder Misslingen koedukativer Lernarrangements, an der Frage, ob Mädchen und Jungen untypische Interessen entwickeln und entsprechende Leistungen zeigen können oder nicht. Um zu verstehen, wie Interaktionsprozesse zur Reproduktion von Geschlechtervorstellungen beitragen, muss man sich noch einmal klar darüber werden, wie Sozialisation im Feld Schule funktioniert. Organisatorisch werden die Kinder in Klassen zusammengefasst, in denen Unterricht in verschiedenen Fächern stattfindet. Die Anforderung lautet also einerseits, liegt es in der sozialen Gruppierung angemessen, sich zu verhalten, andererseits, sich den Stoff anzueignen. Vor allem Letzteres wird im nach wie vor dominierenden, fragend entwickelnden Frontalunterricht mit dem Verhalten verbunden. Es wird erwartet, dass die Einzelnen sich melden, um einen möglichst guten Beitrag einzubringen. Die Chance, dranzukommen, ist allerdings nicht sehr groß. Folglich ermöglicht das Reinrufen einen Aufmerksamkeitsgewinn. Da dies aber ein Regelverstoß ist, birgt es die Gefahr, sanktioniert zu werden. Sanktionen beinhalten zwar negative Aufmerksamkeit, zugleich heben sie einen von der Masse ab und bieten die Chance, bewundert zu werden für Unangepasstheit, für Mut oder für Ähnliches. Das gilt insbesondere für die Position im sozialen Gefüge der Klasse, das gilt aber durchaus auch für die Stellung, die man sich in der Sicht der Lehrkraft erwirbt. Grob gefasst kann man die verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten so charakterisieren. Ein Schüler oder eine Schülerin kann brav und unauffällig sein. Dies kann entweder mit guten oder mit schlechten Leistungen einhergehen, weil diese ja auch über die schriftlichen Arbeiten dokumentiert sind und nur zum Teil über die mündliche Beteiligung. Oder eine Schülerin oder ein Schüler kann provokant und auffällig sein. Auch dies kann mit guten oder schlechten Leistungen einhergehen. Und ob das jeweilige Verhalten von den Lehrkräften einerseits, von den Mitschülerinnen und Mitschülern andererseits wertgeschätzt wird, ist nicht eindeutig, ist vom Individuum her nicht vorher bestimmbar. Der Blick der Lehrkräfte auf Mädchen und Jungen wird, und das will ich dann an zwei Beispielen aus unserer schon genannten Forschung in Österreich zeigen, auch von Bildern geleitet, bei denen Stereotype, geschlechtliche Zuschreibungen und Erwartungen durchaus eine Rolle spielen. Zunächst Fallbeispiel Pavel habe ich das genannt. Pavel geht in diesem österreichischen Gymnasium in die erste Klasse, also fünfte Klasse nach unserer Zählung, gemeinsam mit 11 Jungen und 17 Mädchen. Er kommt aus einer Grundschule, in der er ausschließlich sehr gute Noten hatte. In seiner Klasse sind zwei weitere Jungen und ein Mädchen, welche die gleiche Grundschule wie Pavel besucht haben. Die Klassenlehrerin berichtete bereits knapp zwei Wochen nach Schulbeginn, dass ihr Pavel als Problemkind aufgefallen sei, und zwar bereits am Kennenlernabend. Das ist eine Veranstaltung vor den Sommerferien, in der die Kinder, die auf das Gymnasium wechseln, mit ihren Eltern die neue Klasse und die Lehrkräfte kennenlernen können. Die Klassenlehrerin sagt im Interview, ich zitiere aus dem Interview, ja, also es fällt mir schon auf, dass es jetzt in erster Linie die Buben gewesen sind, die meine Aufmerksamkeit hatten. Ich habe auch die Namen viel schneller gewusst von den Buben, die in meiner Klasse sind, einfach weil sie sich geholt haben auf eine penetrante Art und Weise. Ich habe einfach so zwei, drei Leute drin gehabt, bei denen ich sofort, eigentlich schon beim Kennenlernabend, gewusst habe, das wird unter Umständen ein bisschen heikel werden, weil die einfach, der Interviewer unterbricht sie und sagt, woher weiß man sowas? Die Lehrerin sagt, also das war am Kennenlernabend so, dass ich gefragt habe, ob jemand noch irgendwelche Fragen hat. Und das von den meisten Kindern halt einfach kam, welche Fächer haben wir, was müssen wir mitnehmen? Und das von dem einen Buben eben kam, darf ich mein Handy verwenden? Das war für mich irgendwie klar, dass der ganz andere Prioritäten jetzt hat mit diesem Schulstart auch und so, ja. Und das ist ein bisschen eine unangenehme Frage jetzt, also nicht, weil ich sie nicht beantworten kann, aber halt, ja, die erwartet man sich nicht, wenn ein Kind gerade in die Schule kommt und aufgeregt ist. Dann kann das doch nicht das Wichtigste sein, ja, ob er sein Handy verwenden kann oder nicht. Und das fällt einem dann gleich ins Auge, das ist halt einfach so. Und jetzt in der Klasse, natürlich, ich habe da zwei oder drei Buben drin, die sehr unruhig sind. Der Interviewer fragt man, welche denken Sie da? Während an den Pavel, das ist der Handyfrager, da weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe nur das Gefühl, dass die Kinder auch eher verstört sind durch seine Art, wie er sich verhält. Also dass es nicht 100% gut ankommt, wie er sich verhält in der Klasse. Der Interviewer sagt, können Sie mal versuchen, das zu beschreiben? Also er stört den Unterricht und er stört ihn durch Gegenfragen. Also wenn ich ihn ermahne, dann redet er immer noch zurück. Er hat immer noch eine Antwort parat darauf, obwohl es keine mehr geben müsste, weil ich einfach nur eine Bitte an ihn gerichtet habe oder so. Und man sieht dann schon, dass sie zuhören, was da jetzt läuft, aber dass sie es eigentlich auch jetzt störend finden, weil man vielleicht was Spannendes gerade gemacht hat oder was gemacht hat, wo sie zuhören wollten, und weil er zu laut ist oder weil es gestört hat oder eben. Soweit aus dem Interview. Und die Klassenlehrerin, kann man sagen, ist ja durchaus gendersensibel für einen möglichen, oder sensibel für einen möglichen Gender-Bias. Ihr fällt auf, dass sie die Namen der Jungen schneller kannte als die der Mädchen. Und sie führt das allerdings auf das Verhalten der Jungen zurück, die ihre Aufmerksamkeit stärker einfordern. Insbesondere zwei oder drei sagen es, die sich penetrant verhielten. Und diese wären ihr bereits aufgefallen, als die Klasse noch gar nicht existierte, sondern sich bei dieser Informationsveranstaltung vor Schulbeginn traf. Und Pavel erwähnt sie namentlich, weil er keine übliche, also von ihr als normal erwartete Frage hatte, sondern wissen wollte, ob er sein Handy in der Schule benutzen könnte. Sie versucht nicht herauszufinden, warum dies für Pavel wichtig sein könnte, sondern hält es für ein Indiz, dass dieser Junge sich nicht ohne weiteres in die Klasse einfügen würde. Das tut er ihrer Meinung nach dann auch tatsächlich nicht. Und interessant ist dabei, dass sie anführt, die anderen Kinder fühlten sich von Pavel gestört. Sie selbst kommt hier nicht aktiv vor. Schaut man sich die Beobachtungsprotokolle ihres Unterrichts an, so finden sich zahlreiche Stellen, die zeigen, dass sie sehr wohl aktiv an der Herstellung der Sonderrolle von Pavel beteiligt ist. So vermerkt der Ethnograf beispielsweise in einer Englischstunde, das heißt in dem Protokoll, Pavel wird häufig von der Lehrerin angesprochen. Als es um Körpergrößen geht, nimmt sie ihn als Maßstab, andere Schülerinnen sollen sich Rücken an Rücken mit ihm aufstellen. Das ist aber unsinnig, weil er vorher gesagt hat, er wisse seine Größe gar nicht genau, wie einige der anderen Schülerinnen angaben, genau zu wissen, wie groß sie seien. Damit wären sie als Maßstab wesentlich geeigneter. Nicht nur lenkt die Lehrerin ihre Aufmerksamkeit häufig auf Pavel, sie macht ihn auch zum wenig sinnvollen Mittelpunkt, wie der Protokollant vermerkt. Die besondere Behandlung von Pavel zeigt sich auch in vielen weiteren Protokollen. Exemplarisch dafür ein Beispiel, bei dem die Kinder Steckbriefe von sich für das Forschungsteam erstellen sollten. Einer der Forscher bittet die Schülerinnen und Schüler aufzuzeigen. Es wird aber dann vermerkt, die Kinder reden weiterhin durcheinander. Lehrerin an Pavel, wo ist das Problem mit dem Aufzeigen? Wenig später wendet sie sich erneut an Pavel, als es um das Aufhängen der Steckbriefe geht. Es wäre ganz nett, wenn du nicht immer alles bestimmen wollen würdest. Zweifellos muss man sagen, ist Pavel kein einfaches Kind, sondern durchaus ein Junge, der offenbar gern im Mittelpunkt steht und dafür Mittel und Wege sucht. Die Klassenlehrerin bietet ihm hierfür häufig wenig positive Chancen, weil sie einerseits disziplinierend mit ihm interagiert oder eben in negativer Form eine Bühne bietet, wie bei diesem Körpergrößenbeispiel. Auch im Werkunterricht reagiert der Lehrer auf Pavels Versuche, witzige Beiträge zum Unterricht zu leisten, nicht in integrierender Form. Das soll am letzten Beispiel zu Pavel verdeutlicht werden. Der Techniklehrer Herr Klose kündigt in der ersten Werkunterrichtsstunde des Schuljahres an, am Anfang sei viel zu regeln und er werde erstmal viel reden müssen. Später dürfen die Kinder dann aber auch reden. Das heißt dann im Protokoll, der Lehrer sagt, es gebe Spielregeln, die hätten Sie doch sicher in der Volksschule auch schon gehabt. Pavel ruft, ja, viel essen, hat die Lehrerin immer gesagt. Lehrer, Pavel, kann ich dich bitten, dich immer zu melden? Spaß ist okay, aber nicht immer. Er führt dann länger auf, dass es nicht schlimm sei, wenn man mal einen Spaß mache. Pavel nutzt also die Frage nach den Regeln in der Grundschule zu einer zwar legitimen, aber nicht erwünschten Antwort, weshalb der Lehrer sich genötigt, sie zu erklären, dass er durchaus Sinn für Spaß und Humor habe. Dies tut er jedoch durch die Aufforderung an Pavel, sich zu melden, was seine Antwort keineswegs geändert hätte, würde ich vermuten. Das heißt, der Lehrer vermischt hier die Disziplinregeln mit der Frage danach, wann Spaß und Auflockerung des Unterrichts sinnvoll sein kann. Und zudem bleibt dann sehr unklar, was denn Spaß sei. Die Aussage des Lehrers qualifiziert Pavels Antwort durchaus als Spaß, der aber nur in diesem Moment nicht erwünscht sei. Und damit bleibt aber auch unklar, warum er jetzt nicht und wann er denn gut wäre. Er bietet Pavel also keine positive Möglichkeit der Beteiligung, sondern diszipliniert ihn in unklarer Art und Weise. zweite Beispiel stammt auch aus dem Technikunterricht, und zwar aber in einer anderen Klasse dieses österreichischen Gymnasiums. Die Techniklehrerin betont mehrfach in den Interviews, die wir mit ihr geführt haben, die Jungen seien lebhafter, technikinteressierter, hätten ein schnelleres Arbeitstempo und seien ganz wild auf den Maschinen, während die Mädchen ruhiger und leiser seien, bei ihnen ein bisschen etwas Zaghafteres dabei ist. Und die Beobachtungen im Technikunterricht zeigen jedoch, dass die Lehrerin selbst den Jungen viel Raum für störendes Verhalten gibt, bevor sie überhaupt eingreift, dass sie zwar häufig Ermahnungen ausspricht, aber kaum für deren Wirkung sorgt. Nochmal ein Protokollbeispiel. Es ist sehr laut und L, also die Lehrerin, versucht vergeblich für Ruhe zu sorgen. L zeigt die Werkzeuge für die Tonbearbeitung und fragt danach, worum es sich jeweils handelt. Vor allem die Jungen von Tisch 2 rufen rein und kommen auch dran. Also obwohl die Lehrerin Ruhe gebeten hat, bestärkt sie die Jungen, die einfach reinrufen, indem sie ihre Antworten positiv aufgreift und eben nicht darauf besteht, dass die Rederegeln, die sie ja gerade genannt hat, befolgt werden. Auch in einer anderen Stunde gelingt es zwei Jungen, die Aufmerksamkeit der Lehrerin zu gewinnen. Protokoll heißt, Justus und Oswald stehen an der Bohrmaschine und zählen laut rückwärts. Lehrerin kommt herbeigeeilt, bevor sie bei 1 angekommen sind und die Maschine allein bedienen können. Also wir würden sagen, die Jungen sind nicht etwa wild auf die Bohrmaschine, sondern für sie bietet die Anweisung der Lehrerin, die Maschine nicht allein zu benutzen, die erfolgreich genutzte Chance, das Unterrichtsgeschehen zu bestimmen. Entsprechend reagiert die Lehrerin auf das Verhalten der Jungen. Gegenüber Schülerinnen wird aber sehr viel häufiger vermerkt, dass sie ihnen hilft, indem sie zum Beispiel das Sägeblatt für sie einspannt, schwierigere Sägevorgänge selbst ausführt oder ein Tonstück für eine Schülerin vorfährt. Das heißt, gegenüber den Mädchen agiert sie. In den Zuschreibungen reflektiert sie jedoch nicht ihren Part am Verhalten der Kinder, sondern definiert problematisches Verhalten von Jungen um in positives Interesse oder in Lebhaftigkeit und das Verhalten der Mädchen entsprechend anders. Wir kommen damit zu dem dritten Punkt, der Gendersensibilität entwickeln. Die Beispiele will ich nicht verstanden wissen als Kritik an den Lehrkräften, sondern sie sollen schon dazu verhelfen, das alltägliche Geschehen mit einem fremden Blick zu sehen. In der Routine des Alltagshandelns ist es unmöglich, immer erst die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zu überlegen und sich dann für eine zu entscheiden. Vielmehr ist routiniertes Handeln gefordert und das funktioniert nur ohne langes Überlegen. In Hospitationssituationen oder in nachträglichen gedanklichen Rekonstruktionen kann man sich frei davon machen und so den Praktiken des Alltags auf die Spur kommen. Wesentlich für einen gendersensiblen Blick ist es, nicht von Geschlechterdifferenzen auszugehen. Wenn man danach sucht, wie die Jungen oder die Mädchen sich verhalten, dann werden einem die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und die Differenzen innerhalb der Geschlechtergruppen weitgehend entgehen. Stattdessen sollte versucht werden, in den Herstellungsmodi der Differenzen auf die Spur zu kommen. Diese zu kennen und zu erkennen, erlaubt den eigenen Anteil daran zu verändern, denn wirklichen Einfluss auf eine Veränderung hat man vor allem bei sich selbst, weniger bei den anderen. Und die beiden Beispiele aus unserem Forschungsprojekt insbesondere sollten Hinweise liefern, wie solche Reproduktionen von bestimmten Verhaltensweisen funktionieren. Erforderlich ist also eine Gender-Kompetenz, das wurde ja in den Beiträgen vorhin auch schon betont, die den eigenen Anteil am Doing Gender reflektieren kann, sowie eine Praxis, die an der Heterogenität der Kinder orientiert ist. Das heißt, sie nicht in erster Linie als Repräsentanten des Geschlechts, sondern als Individuen wahrnimmt. Dies kann man auch als Enttraumatisierung von Geschlecht bezeichnen. Das ermöglicht zu erkennen, dass keineswegs alle Mädchen sich mädchentypisch und alle Jungen sich jungentypisch verhalten, sondern dass das typische Verhalten bestenfalls ein häufigeres Vorkommen bedeutet. Am Beispiel einer Textillehrerin aus dieser österreichischen Schule, die einen sehr individuell ausgerichteten Unterricht praktiziert, lässt sich zeigen, wie ihre Sichtweise auf die Kinderstereotype vermeidet. Sie beschreibt die Mädchengruppen und die koedukativen Gruppen, also in dieser Schule wurde der Werkunterricht geteilt in eine Mädchengruppe und weil es deutlich mehr Mädchen als Jungen gab, ließ sich die Teilung nicht in Mädchengruppe und Jungengruppe vollziehen, sondern in Mädchengruppe und koedukative Gruppe. Und sie unterrichtet dann immer abwechselnd die beiden Gruppen. Und sie beschreibt die also folgendermaßen. Es gibt Klassen, das ist ziemlich egal, da sind beide Gruppen ziemlich ähnlich von ihrer Lautstärke, von ihrer Intensität, von ihrer Freude am Werken. Und es gibt Klassen, wo es ganz extrem unterschiedlich ist zwischen Buben und Mädchen, wo die Mädchen so still vor sich hin werken, kaum irgendwie jetzt so Dynamik aufkommt und wo die Buben extrem unruhig sind. Also das ist überhaupt nicht so vereinheitlich um zu sagen. Und es gibt auch bei den Buben sehr unterschiedliche und bei den Mädchen sehr unterschiedliche Charaktere. Ein halbes Jahr nach dem Schulbeginn, als wir wieder in der Schule waren, zeigt sie in der Beschreibung einzelner Kinder, dass sie versucht, ihnen jeweils individuell gerecht zu werden. Und so unterscheidet sie, weil wenn es nötig ist, sie zu ermahnen, wenn sie tratschen und bei mir nicht. Sie sagt, ich kenne sie ja und ich weiß, welche Kinder was weiterbringen und bei welchen das Tratschen halt in erster Linie ist, wie zum Beispiel bei Ursula, weil sie nämlich auch unruhig ist und damit die anderen stört. Die anderen, die so tratschen wie die Fatima und deswegen auch ein bisschen später, also länger gebraucht haben, die glaube ich, kann das nicht ohne die. Sagen wir so, das gehört so zu ihrem, also sie tut dadurch ein bisschen langsamer arbeiten, aber sie braucht das, glaube ich, dass sie da irgendwie mit ihren Freundinnen spricht. Es stört aber auch nicht die anderen. Das heißt, als Kriterium für den Umgang mit den Kindern ist zum einen wichtig, was sie individuell brauchen, zum anderen aber auch, was kann man ihnen gewähren, weil es sich ja immer um soziale Gruppierungen handelt und man eben jedem Individuum gerecht werden will. Geschlechtergerechtigkeit hat dann, wie dies mehrere Lehrkräfte auch explizit äußerten, viel mit gutem Unterricht zu tun. Damit erhalten wir auch bereits einige Hinweise darauf, wie in der Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer der Grund gelegt werden kann für einen geschlechtergerechten oder geschlechtersensiblen Unterricht. Eine solide pädagogische Grundlage für guten Unterricht halte ich für ein zentrales Moment. Dennoch gewährleistet diese natürlich nicht per se, dass keine Geschlechterstereotypen produziert werden. Hinzu kommen muss also das, was ich gerade schon als Genderkompetenz bezeichne. Dazu gehört historisches Wissen über die Bildung der Geschlechter, die dieser jeweils zugrunde liegenden Konzepte und ihrer Realisierungen. Die Zielsetzungen für die Ausgestaltung von Bildung sind durch die Geschichte hinweg immer wieder auf die gesellschaftlichen Positionen bezogen worden, die den Geschlechtern zugemessen wurden. Für die Frauen waren diese durchweg brüchig und beinhalteten mit je unterschiedlichen Gewichtungen immer sowohl entwertende Aspekte wie die Errichtung eines Pantheons, wie Irving Goffman das genannt hat. Die Kontroverse um die Bestimmung von Frauen und insbesondere um die Frage, ob eine solche der Natur geschuldet sei, bestimmt bis heute die Auseinandersetzungen um die Bildung der Geschlechter. Gleichheit oder Differenz markierten die Pole der Auseinandersetzung. Und zwar wurde mit Anne-Dore Prengels Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt, die sich einer egalitären Differenz verpflichtet sah, eine Vermittlungsposition eingenommen. Ganz ausgestanden ist aber die Kontroverse nach wie vor nicht. Immer wieder und vor allem in den Medien wird die Natur der Frau bemüht und mittlerweile auch die Natur der Männer, um ungleiche Ergebnisse im Bildungsbereich, wie zum Beispiel die Leistungsdifferenzen in den internationalen Leistungsstudien, zu begründen. Die praktische Umsetzung von Mädchen- oder Jungenarbeit baut nach wie vor überwiegend auf Differenzkonzepten auf. Und die Beispiele aus dem Forschungsprojekt zeigen, dass sich Differenzvorstellungen subtil durchsetzen. Insofern gehört zur Genderkompetenz auch die Auseinandersetzung mit gendertheoretischen Konzepten. Zu einem Verständnis von Geschlecht als sozialer Konstruktion, dem Begreifen von Geschlechtszugehörigkeit als Doing Gender, ist theoretisches Wissen unabdingbar. Es reicht allerdings als abstraktes Wissen nicht aus. Gerade weil Doing Gender routiniert funktioniert, nur zum Teil bewusst kontrolliert wird, müssen Methoden vermittelt werden, mit denen Sensibilität für die Herstellungsprozesse von Geschlecht erreicht werden kann. Und meines Erachtens nach sind ethnografische Herangehensweisen dafür sehr geeignet. Sowohl der Versuch, einen fremden Blick auf allzu Vertrautes zu richten, wie das genaue Beobachten helfen, nicht schon gleich zu wissen, was geschlechtsspezifisches Verhalten ist, sondern die Interaktionen und dabei die eigene Beteiligung daran zu erkennen. Und ein solcher Ansatz ermöglicht meines Erachtens die notwendige Balance im Spannungsfeld zwischen Dramatisierung und Entdramatisierung von Geschlecht herzustellen. Einen forschenden Habitus im Studium zu erwerben, so die Konzeption, die wir in Hamburg zumindest theoretisch verfolgen. Also ein forschenden Habitus, zu dem eine Verbindung von Theorie und Praxis gehört, welche auf eine Reflexion zielt, das halte ich für eine notwendige Grundlage, sowohl für eine fachlich gute wie für eine gendersensible Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer. Und Seminare mit einem ethnografischen Erkenntnisspiel bzw. mit entsprechenden Forschungsmöglichkeiten vermögen, eine solche Reflexionsfähigkeit nachhaltig zu fördern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Wieland. Wir haben jetzt noch Möglichkeit, Sie